ARD.
Bitte hinterlassen Sie nach dem Signalton Ihre Nachricht.
Guten Tag, Herr Vossen, Christoph Heinzle wieder mal. Ich beschäftige mich immer intensiver mit Ihrer Ex-Freundin Madhu Grover, die ja in New York größere Probleme hat.
I just wanted into a movie here or something. And so then my wheel started turning.
That's extraordinary.
Er versuchte jede Taktik, um 2 Jahre lang mein Vertrauen zu gewinnen. Und jetzt sehe ich aus wie ein Dummkopf.
She's totally amoral.
Sie ist völlig amoralisch.
She's, you know, kind of a borderline sociopath.
Sie ist eine Art Borderline-Soziopathin.
Incredible.
Ich bin eine Traderin und weiß genau, was er getan hat. Wenn nötig, kann ich detailliert erläutern.
It just fits the jigsaw perfectly, doesn't it?
Es passt einfach perfekt ins Puzzle, oder nicht?
You could barely make it up, could you? Yeah.
Der talentierte Mr. Vossen. Jagd auf einen Millionenbetrüger.
Meine Spurensuche für diese Serie über einen rätselhaften Kriminalfall hat mich schon mehrfach quer durch Europa geführt. Jetzt taucht New York auf der Landkarte auf und Indien. Ich stoße auf einen weiteren Millionenbetrug. Mein Name ist Christoph Heinzle.
Staffel 2, Folge 3. Die betrogene Betrügerin.
Mit Felix Vossen ist es wie immer, seit ich mich mit ihm und seinem Fall beschäftige. Er ist nicht zu fassen, für mich nicht greifbar. Nicht, als er auf der Flucht vor seinen Gläubigern war, nicht im Gefängnis in der Schweiz, wo er auf meine Anfragen per Brief und über seinen Anwalt nie geantwortet hat. Und jetzt ist Felix Vossen wieder verschwunden. Wohin ich auch reise, wen ich auch frage, keine Spur von dem deutschen Millionenbetrüger.
Er sagte nichts darüber, was er nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis vorhatte. Ich habe mehrere erfolglose Versuche unternommen, über seinen Bewährungshelfer herauszufinden, wo er ist. Aber jedes Mal Fehlanzeige.
Der britische Autor Michael Harrison hat Vossen 2018 in der JVA Pöschwies besucht. Im Gefängnis hatte Vossen einige Besucher, mehrere seiner Opfer, einst enge Freunde, mindestens 2 seiner 3 Geschwister, seinen ehemaligen Lehrer aus dem Schweizer Internat, dem Lyceum Alpinum in Zuoz, wollte er aber nicht sehen, schreibt mir Rolf Zehnder.
Ich wollte ihn besuchen und bot mich an, ihm nach der Entlassung zu helfen. Er lehnte ab. Er schäme sich, mich zu sehen, die Person, die ihm so viel gegeben habe. Auch ein zweiter Versuch scheiterte. Felix hat auch auf meine Mails nicht geantwortet.
Von den Schweizer Behörden gibt es keinerlei Informationen über den Verlauf der Haft oder auch nur das Datum der Freilassung. Dass Staatsanwaltschaft und Gericht rund um den Prozess noch recht freigebig mit Auskünften waren, sei kein Widerspruch, schreibt mir Nadine Lumme von der Medienstelle der Justizdirektion des Kantons Zürich.
Sobald es um den Vollzug des Urteils und damit um ein Verwaltungsverfahren geht, besteht in der Regel kein Anspruch der Öffentlichkeit mehr, nicht zuletzt auch mit Blick auf das Ziel einer erfolgreichen Wiedereingliederung, über die Örtlichkeiten und sonstigen Modalitäten des Vollzugs sowie auch eine bedingte Entlassung Auskunft zu erteilen. Hier überwiegt im Rahmen der Interessenabwägung in aller Regel das private Interesse des Verurteilten am Schutz seiner Persönlichkeit und das öffentliche Interesse an der Wiedereingliederung desselben. Das ebenfalls öffentliche Interesse an Informationen zum aktuellen Stand.
Fehlanzeige auch bei Vossens früheren Anwälten, die mir schreiben, sie hätten keinen Kontakt mehr zu ihrem einstigen Mandanten. Eigentlich wäre die Geschichte an dieser Stelle zu Ende. Aber bei einem letzten Blick über die Liste von Vossens Opfern bleibe ich bei einem exotischen Namen hängen. Madhu Grover. Für mich klingt er nicht fremd. Ich habe als Korrespondent 5 Jahre in Indien gelebt und gearbeitet. Madhu Grover ist Inderin, lebt in New York und ist damit die einzige Nicht-Europäerin unter den Geschädigten. Im Prozess in Zürich hatte sie Investitionen von mehr als 2 Millionen Dollar zusammen mit ihrer Mutter geltend gemacht, lese ich nach. Am Ende erkennt das Gericht nur 1,8 Millionen ihrer Mutter an, die Vossen mit Zinsen zurückzahlen müsste, wenn er denn wieder zu Geld käme und greifbar wäre. Viel spannender ist aber, was ich auf der Webseite des indischen Sunday Guardian entdecke. Unter dem Titel »Do you know who Madhu Grover is?« erzählt ein bekannter Investigativjournalist die Geschichte einer charismatischen Millionenbetrügerin. Sie steht in New York vor Gericht. Guten Tag, Herr Vossen, Christoph Heinzle wieder mal. Ich beschäftige mich immer intensiver mit Ihrer Ex-Freundin Madhu Grover, die ja in New York größere Probleme hat. Nach wie vor würde ich gerne mit Ihnen sprechen und nicht nur über Sie sprechen. Und nach wie vor nehme ich an, dass Sie ein Interesse daran haben, dass Ihre Sicht der Dinge in der Berichterstattung auch berücksichtigt wird. Deshalb würde ich mich über eine Rückmeldung freuen. Bis bald. Falls ihr euch wundert, woher ich Vossens Telefonnummer habe, ich spreche auf die Mailbox der Schweizer Handynummer, die er vor seiner Flucht benutzt hatte, vor 9 Jahren. Er meldet sich nicht, aber seine Opfer sind behilflich. Sie haben mit Madhu Grover viel gemailt und telefoniert. Seit 2015, als Vossen auf der Flucht war und die Opfer sich verbündeten, um ihn und die verschwundenen Millionen zu finden. Grover war mit viel Energie und unzähligen Mails dabei.
Ich kann von vielen seiner pathologischen Lügen erzählen. Er erwähnte, dass er in ein paar Jahren alle Investitionen zurückzahlen wollte, wenn er ein nettes Polster mit Gebühren gebildet hat. Was er tatsächlich meinte, war, dass er mit unserem Geld abhauen wollte. Er versuchte jede Taktik, um 2 Jahre lang mein Vertrauen zu gewinnen. Und jetzt sehe ich aus wie ein Dummkopf.
2 Jahre von 2013 bis zu seiner Flucht 2015 hatte Felix Vossen eine Fernbeziehung zu Madhu Grover, erzählt sie den anderen Geschädigten. Die sind zunächst überrascht, erinnert sich Heatherwood.
Soweit wir wussten, war er mit jemand anderem zusammen. Er war sowohl in der Liebe als auch in Gelddingen ein Betrüger. Er hätte also nicht mit uns über Madhu gesprochen. Denn nach unserer Kenntnis hatte er eine andere Freundin in London.
Heather liest in dem indischen Artikel über Betrug, Lügen und gefälschte Dokumente, über Ausreden und Falschaussagen.
Ich war wirklich schockiert, weil ich im Laufe der Zeit viel mit Madhu gesprochen habe und wir viel gemailt haben. Und ich glaube, sie war ein echtes Opfer, nachdem ich mir die Korrespondenz noch einmal angesehen und darüber nachgedacht habe. Ich glaube, sie hätte eine Oscar-prämierte Schauspielerin sein müssen, um die Performance hinzulegen, die sie damals gezeigt hat. Ich glaube, sie war definitiv eine Art Opfer, obwohl sie vielleicht eine Lehrstunde in Betrug bekommen hat. Aber sie war schon vor dem Vossen-Fall Betrügerin oder eine mutmaßliche Betrügerin, richtig? Also ich finde das ziemlich rätselhaft und verstörend. Wer weiß? Ich weiß es nicht.
Eine betrogene Betrügerin also? Die Opfer haben Madhu Grover in jenen turbulenten Wochen nach Vossens Flucht jedenfalls als engagiert und kooperativ erlebt.
Sie wirkte sehr direkt, sehr ehrlich, aufgeschlossen. Sie wusste irgendwie, wovon sie sprach. Sie war ziemlich zielstrebig, ziemlich fokussiert. Sie schien eine nette Person zu sein. Eine interessante Person. Wissen Sie, darüber bin ich wirklich nicht hinausgekommen. Unser Austausch hatte ja einen bestimmten Zweck. Es war keine Freundschaft.
Und Madhu schien wirklich daran interessiert zu sein, Felix und das Geld zu finden?
Sehr sogar.
Wir alle haben gemeinsam, dass er jeden von uns persönlich als Freund kannte. Er nahm uns allen Geld ab in diesem Ponzi-Schema und ist jetzt verschwunden.
Sie ist völlig amoralisch. Sie ist eine Art Borderline-Soziopathin.
James Bushy ist 66, ein vielgereister US-Amerikaner mit Wohnsitz in England, der als erfolgreicher Manager in der Schwerindustrie viel Geld verdient hat. James Bushy war mit Madhu Grover verheiratet, zumindest dachte er das jahrelang, aber von vorne. Die Geschichte der beiden beginnt im Juli 2005 auf einem Flug von Paris nach Mumbai. Madhu sitzt neben James, spricht ihn an, will sich seine Zeitschrift borgen.
And I was on a plane from Paris to Mumbai and she sat next to me. I had a Business Week magazine. And it was on my lap. She asked if she could borrow it. And then started to talk to me and, we talked and she was cute.
Wir unterhielten uns, erinnert sich James, und sie war süß.
And she said, if you're in New York, give me a call.
Er kam zu ihr nach New York und er rief sie wie gewünscht an. Der Beginn einer Liebe auf Distanz. Er kam bei ihr vorbei, wenn er aus Utah nach Europa oder Indien flog, wo er beruflich zu tun hatte. Madhu Grover präsentierte sich als Finanzfachfrau mit MBA-Abschluss.
She had an MBA and I think at the time she said and gave me a Credit Suisse business card, but when I started seeing her in New York, she was with Morgan Stanley.
Sie habe bei Credit Suisse gearbeitet, inzwischen bei Morgan Stanley. Die intelligente, strahlende, gut aussehende, langhaarige Inderin Mitte 30 zog den über 10 Jahre älteren Amerikaner in ihren Bann.
Smart, very charming.
Sie war klug und sehr charmant.
I mean, I knew she was a bit of a schemer.
Ich wusste, dass sie eine kleine Intrigantin war. Es gab Situationen, in denen mir das zugute kam. Wir wollten in ein Restaurant, in das sonst niemand reinkam. Sie konnte sich da hineinschleichen. Das war keine große Sache, aber in diesen frühen Jahren waren ihre kleinen Hinterhältigkeiten zu meinem Vorteil.
Du hast gedacht, sie ist klug und weiß, wie man mit Menschen umgeht?
Ja, und furchtlos. Es gab Dinge, die mich einfach ausflippen ließen. Und sie war ruhig und gelassen und sagte, okay, wir machen dies, wir machen das. Um ehrlich zu sein, habe ich so viel von ihr gelernt.
Du würdest trotzdem sagen, dass diese Zeit eine positive Erfahrung für dich war?
Es war die glücklichste Zeit meines Lebens. Rückblickend war ich ein Idiot. Und ich hätte viele Anzeichen erkennen müssen. Aber damals war ich glücklicher als jemals zuvor in meinem ganzen Leben.
Dass Madhu zu diesem Zeitpunkt noch mit einem Inder namens Mani Shah verheiratet war, trübte das Glück nicht. Die beiden lebten angeblich schon lange in Trennung. James zog mit Madhu nach Hongkong, gemeinsam mit Madhus Tochter aus dieser ersten Ehe.
In Hongkong zeigte sie mir die Scheidungspapiere. Und ich hatte damals den Eindruck, dass die Scheidung gerade im Gange war. In diesen ersten Jahren habe ich mehrmals vorgeschlagen, dass wir heiraten sollten. Und sie sagte immer, nein. Aber dann verlor sie ihr Visum für Hongkong. Also sagte sie, wir sollten heiraten. Denn dann würde sie das Visum über mich bekommen. Ich sagte ja. Also gingen wir zum Gericht in Hongkong und heirateten.
About September, October of 13, I come home.
Ungefähr im September, Oktober 2013 kam ich nach Hause und da lag ein junger Kerl in meinem Bett. Ich kann nicht sagen, wie der Kerl aussah. Es endete einfach in einem kleinen Geschrei und ich verließ die Wohnung. Gegen Ende waren da so viele Kerle. Ich habe nie nach Namen gefragt.
Die Beziehung ist am Ende. Eine Trennung, unausweichlich.
Ich sagte in etwa, na gut, dann lassen wir uns doch scheiden. Und sie schrie so etwas wie, naja, das ist nicht nötig, unsere Ehe ist nicht gültig, ich bin immer noch mit Manish verheiratet.
Wie hast du reagiert?
Ich war ein bisschen überrascht. Das hat mich zum Schweigen gebracht und ich verließ die Wohnung.
Dann ging es, wie oft in solchen Situationen, um Geld. Das auf dem Gemeinschaftskonto des Paares und das Geld, das der Manager von der Finanzexpertin für die gemeinsame Zukunft hatte anlegen lassen. Es ging um Millionen.
Als wir uns trennten, einigten wir uns darauf, das ganze Geld aufzuteilen. Sie würde mir die Hälfte schicken und die andere Hälfte behalten. Und während der letzten 2 Monate in Hongkong sagte sie immer wieder, oh, ich habe Positionen, die ich nicht übertragen kann und ich muss diese Positionen schließen. Ich muss zugeben, dass ich das alles nicht geglaubt habe, aber ich dachte damals wirklich nicht, dass sie mir einfach alles wegnehmen würde. Sie sollte Geld von ihren Anlagekonten nehmen und es auf unser gemeinsames Konto überweisen. Etwa Mitte Januar sagte sie, sie würde das tun. Und danach habe ich nie wieder etwas von ihr gehört.
Das Geld ist weg. James zieht gegen Madhu vor Gericht, wirft ihr Millionenbetrug vor. Gerade mal 1 Jahr später ist sie sehr aktiv als vermeintliches Opfer eines Millionenbetrugs, als Felix Vossens Opfer, inmitten anderer, die viel Geld verloren hatten. Am 1. April 2015 schreibt sie ihnen,
Ich bin eine Traderin und weiß genau, was er getan hat. Wenn nötig, kann ich detailliert erläutern. Mit einem Informationspaket kann ich zum FBI in New York und berichten.
Faszinierend ist die erste Reaktion per Mail von Russell Hicks auf die Geschichten über Madhu Grover. Kurz darauf bin ich wieder in London. Treffe Russell ein weiteres Mal, um die neuesten Entwicklungen zu besprechen.
It just fits the jigsaw perfectly, doesn't it?
Es passt einfach perfekt ins Puzzle, oder nicht?
Sort of here we go again, that somebody
so nach dem Motto, close to Felix, da haben wir es schon wieder. Dass jemand so aus Felix' so Umfeld, der so nett und freundlich und hilfsbereit schien, in Wirklichkeit dieselbe Art von Betrüger war.
Just the same sort of fraudster.
Dass Madhu und Felix offenbar 2 Jahre lang ein Paar waren, wusste auch Felix' guter Freund Russell nicht.
I do have some recollection of Felix mentioning her.
Ich erinnere mich, dass Felix sie und einen Freund, den er in New York hatte, erwähnte. Und wir wussten, dass er selbst in New York war, was keine Überraschung war. Er handelte ja in den USA. Ich erinnere mich, dass er US-Handelsaccounts hatte. Und ich glaube, er besuchte auch eine Reihe spezieller Börsenhandelsseminare in New York.
In der Gruppe der Opfer tauschte sich Russell oft mit Madhu aus, hatte einen guten Eindruck von ihr.
Im Grunde war sie sehr kooperativ, sehr hilfsbereit und schien viele Informationen zu haben. Sie schien sich sehr wohl dabei zu fühlen, mit uns allen zu sprechen. Wir hatten eigentlich keinen Verdacht, zumindest bis sie anbot, sich um die Gelder unserer Gruppe der Opfer zu kümmern. Und dann dachten wir, oh Gott, jetzt geht es schon wieder los.
So what did you think? Was hast du dann gedacht und getan?
We declined her kind offer.
Wir lehnten ihr freundliches Angebot freundlich ab und sagten nein, danke. Wir gingen darauf nicht ein. Als sie das sagte, waren wir alarmiert. Wir hatten ziemlich viel Geld mit einem Betrüger verschwinden sehen. Wir reagierten also sehr sensibel auf jeden Vorschlag von jedem, der sich um unser Geld kümmern wollte. Also lehnten wir das Angebot ab. Wir dachten nicht unbedingt, dass sie eine Betrügerin ist, aber es schien einfach ein bisschen zu lächerlich.
Ich hatte ein 3-stündiges Treffen mit dem FBI, einer Beamtin und einem Beamten. Sie werden den Fall morgen zur Bezirksstaatsanwaltschaft bringen, deren Süd-Manhattan-Büro berühmt ist für solche Fälle, und werden unserem Fall einen Staatsanwalt zuweisen lassen. Sie machten deutlich, dass der einzige Weg, Felix zu finden, ist, dem Geld zu folgen. Das Team, das ich getroffen habe, ist auf solche Fälle spezialisiert. Sie beschäftigen sich nur mit Betrugsfällen nach dem Ponzi-Schema, haben einige Erfahrungen mit internationalen Fällen wie unseren und mit Schweizer Bankkonten in diesem Zusammenhang.
Vivian Harper war von Anfang an bei den Treffen der Opfer dabei. Auch beim ersten Meeting, wenige Tage nach Fossens Verschwinden, Anfang März 2015. Die Engländerin erinnert sich gut an Madhu Grover. Obwohl sie die US-Inderin, wie die anderen auch, kein einziges Mal persönlich getroffen hat. Die Frau aus New York hat sich immer nur per Telefon zugeschaltet und Mails geschickt.
Retrospectively connecting the dots.
Wenn man im Nachhinein die Punkte verbindet, denkt man,
wow, wouldn't it be really clever for him to
wäre es nicht wirklich clever für ihn, jemanden dazu zu bringen, sich als Opfer auszugeben?
They could then find out exactly what the
Sie könnten dann genau herausfinden, was die Gruppe tut, was ihre Verdächtigungen sind, was ihre rechtlichen Schritte sind.
Again,
das ist ein weiterer Grund, niemandem zu vertrauen.
Also eine Art Spion.
Ja, ich glaube, sie war wahrscheinlich eine Spionin.
Das denkt man. Es gibt noch keine Beweise dafür, aber das ist das, was einem in den Sinn kommt, nicht wahr?
Es ist faszinierend, nicht wahr? So nutzen diese Leute diese Mechanismen, um sich in Gruppen einzuschleichen. Die Gruppe hat viel Mitgefühl für andere Opfer. Und sie hat das ausgenutzt.
Ich werde mein Bestes mit Shannon vom FBI versuchen, wenn ich sie am Mittwoch in der Zentrale sehe. Das alles fühlt sich so seltsam an. Ich habe mir nie vorgestellt, in ein FBI-Gebäude zu gehen und mit einer Beamtin dort zusammenzuarbeiten. Scheint wie ein schlechter Film, der hoffentlich bald endet.
I think Madhu is a pathological liar.
Der Mann, der Madhu eine krankhafte Lügnerin nennt, ist, wie sie, in Indien geboren. Und auch er lebt seit langem in New York und hat inzwischen die amerikanische Staatsbürgerschaft. Barry Sagel lernte Madhu Grover in der indischen Community der Stadt kennen.
Madhu Grover Mother
Grover ging zu Wohltätigkeitsveranstaltungen, weil man dort Leute mit dicken Scheckbüchern treffen konnte. Und das spielte bei ihren Vergehen eine Rolle, denn dort schürfte sie nach Geld. Ich glaube, sie wollte reiche, wohlhabende Leute treffen und Wege finden, ihr Vertrauen zu gewinnen, damit sie investieren.
Barry und Madhu werden mehr als nur Bekannte. Sie wird Mieterin seiner Wohnung in Manhattan. Und sie machen einen Deal. Madhu gibt sich als Barrys Tochter aus erster Ehe aus, denn die Genossenschaftswohnung darf nur Verwandten überlassen werden.
Teil der Vereinbarung war, dass sie ausziehen würde, wenn es ein Problem mit dem Gebäude gäbe. Sie zahlte dann 5,5 Jahre lang Miete und alles war in Ordnung. Sie war sehr nett.
Doch Anfang 2022 gab es dann Ärger mit der Hausverwaltung. Madhu und ihre Tochter Ashna sollten ausziehen.
Sie behauptete, sie sei ausgezogen. Sie sollte am 1. April ausziehen.
Farah goes in there in the third week of April, one night.
Meine Frau Farah ging eines Nachts in der dritten Aprilwoche dorthin und fand Madhu und Ashna schlafend in ihren Schlafzimmern. Also sagte Farah, was zum Teufel macht ihr hier? Ihr solltet nicht hier sein. Oh, wir sind hergekommen, um Sachen zu packen und sind eingeschlafen. Am nächsten Tag rief ich sie an und fragte, was ist das für ein Unsinn? Und dann reagierte Madhu sehr defensiv. Und an diesem Punkt sagte ich, ich sage dem Hausmeister, dass ihr hier nicht reinkommen dürft, nur zum Pflanzengießen. Und dann bekam ich Post von ihrem Anwalt, dass sie einen Mietvertrag habe und ein Recht auf die Wohnung. Zahl uns $45,000 und wir ziehen aus. Sie zog dann Ende August 2022 aus.
Barry Sagal kostete das Ganze nach eigener Schätzung etwa $100,000 inklusive Anwaltskosten. Er weiß, er hätte den Deal nie machen sollen. Und er weiß, dass er bei Madhu Grover an die Falsche geraten ist. Die hat inzwischen Geldprobleme ganz anderer Größenordnung. Denn nach 4 Jahren vor Gericht gegen ihren Ex-Partner James Bushy erlässt der ehrenwerte Richter Michael L. Katz vom Supreme Court des Staates New York Ende 2018 eine erste Entscheidung in dem Fall. Madhu Grover müsse James Bushy $1,795,602.63 zahlen. James Bushy und Barry Sagal sind nicht die einzigen, die Madhu Grover Betrug vorwerfen. Gerade in London angekommen, habe ich die Gelegenheit, per Videokonferenz mit einem weiteren Grover-Opfer zu sprechen.
Hi, this is Christoph in London. Where are you now? You're in India? I'm very well, actually. I'm at Green Park, just a stone throw from Buckingham Palace, which is nice if it's sunny and warm.
Auf dem saftigen Rasen des Green Park mit Blick auf den Buckingham Palace lasse ich mir von einer Freundschaft erzählen, in deren Verlauf Madhu Grover Geld für die enge Freundin anlegt. Du hast im Sommer 2021 mit dem Investieren angefangen und sie hat dich glauben lassen, dass alles in Ordnung ist, bis du im August, September 2022 etwas vermutet hast. Und wie lange hat es dann gedauert, bis du das wahre Bild gesehen hast und das Geld weg war? Okay. Nachdem sie dir 12 Monate lang gesagt hat, dass alles in Ordnung ist. Und das war der Punkt, an dem du entschieden hast, dass die Freundschaft vorbei ist. Vors Mikro will die Betroffene aus Rücksicht auf laufende Verfahren nicht. Das Insolvenzverfahren in New York ist in einer wichtigen Phase. Es geht um die Frage, ob Madhu Grover für zahlungsunfähig erklärt wird. Die Geschädigte und James Bushy wollen das mit ihren Anwälten verhindern. Sie hoffen, einen Teil ihrer Millionen wiederzusehen, die Madhu für sie anlegen wollte.
You could barely make it up, could you? Yeah.
Eine Geschichte, die man sich kaum ausdenken könne, meint Buchautor Michael Harrison.
I wonder two things. I wonder, was she actually an accomplice of Felix?
Ich frage mich, ob sie tatsächlich eine Komplizin von Felix war bei dem, was er tat.
Was she a student of Felix?
War sie eine Schülerin von Felix? Hat sie aus seinen Aktionen gelernt und sich dann gedacht, das sei eine ziemlich gute Möglichkeit, eine Menge Geld zu verdienen? Ich weiß es nicht. Ich schätze, darüber ist sich die Jury noch nicht einig.
Ich habe gerade ein Telefongespräch mit jemandem vom FBI beendet. Die gute Nachricht ist, dass die Bezirksstaatsanwaltschaft zugesagt hat, unseren Fall zu übernehmen. Aber nur nach einer ersten detaillierten Prüfung, wofür sie vielleicht unsere Hilfe brauchen. Ihr Ziel ist es, das Geld zu finden. Das werden sie garantiert schaffen, sagen sie. Wenn sie die Konten finden und beträchtliche Geldsummen, werden sie den Fall übernehmen. Wenn nicht, dann helfen sie nur anderen Behörden herauszufinden, wo Felix ist.
Ich maile Madhu Grover immer wieder im Lauf der Monate, rufe sie an und ich setze ihre Anwältin Adrienne Woods in Kopie. Die meldet sich schließlich, aber ohne Antworten auf meine Fragen.
Christoph, weder meine Mandantin noch ich sind daran interessiert, mit dir zu sprechen. Hör bitte auf, uns zu kontaktieren.
Vor Gericht sind Madhu Grovers Aussagen ihr schon mehrfach zum Verhängnis geworden. Sie verstrickte sich in Widersprüche, wurde der Falschaussage überführt. So kam die New Yorker Richterin Ellen F. Gessmer 2016 zu einem beeindruckenden Ergebnis.
Miss Grover war völlig unglaubwürdig. Sie hat wiederholt unter Eid ausgesagt, dass sie vorher nie mit jemand anderem als Mr. Bushy verheiratet war. Aber eine gültige Heiratsurkunde belegt, dass sie 1993 Mr. Shaw geheiratet hat. Vor diesem Hintergrund kann das Gericht ihrer Aussage keinerlei Gewicht beimessen. Als wäre das nicht schon Grund genug, sie völlig unglaubwürdig zu finden, so log sie im Zeugenstand auch darüber, wo sie sich in New York aufhalte. Sie sagte zunächst, dass sie in einem Hotel übernachten würde und dann, dass sie in der Wohnung einer Freundin sei. Sie sagte auch aus, sie sei 1971 geboren. Aber Dokumente, die dem Gericht vorliegen, zeigen, dass sie ihr Geburtsdatum mit 1969 angegeben hat. Deshalb kann und werde ich mich auf nichts verlassen. Auf keine Aussage von Miss Grover.
Werde ich Hinweise finden, ob Felix und Madhu tatsächlich unter einer Decke steckten? Oder hat der Betrüger die Betrügerin hereingelegt? Fragen für die nächste Folge, die auch in die Heimat von Madhu Grover führt, nach Indien.
Der talentierte Mr. Fossen. Jagd auf einen Millionenbetrüger. Staffel 2. Folge 3. Die betrogene Betrügerin. Es sprachen Christoph Heinzle, Anna-Maria Kurizowa, Nina Petri, Uli Plessmann, Stefan Schad und Thilo Werner. Ton und Technik Tobias Falke und Marvin Leesch. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2024. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek.
Und jetzt noch der Hinweis auf einen anderen Podcast, in dem ihr aufwendige Ermittlungen zu aufsehenerregenden Verbrechen miterleben könnt. Bei ARD Crime Time erzählen Autorinnen und Autoren aus der ganzen ARD von ihren intensiven, monatelangen Recherchen zu True-Crime-Fällen. Polizeibehörden öffnen exklusiv ihre Ermittlungsakten und Staatsanwälte berichten von ihrer Arbeit. Ganz aktuell beschäftigen sie sich mit dem rechtsextremen Terroranschlag von Halle aus dem Jahr 2019 und haben dafür unter anderem eine Journalistin zu Gast, die den gesamten Prozess begleitet hat. Den Link zur Folge findet ihr in den Shownotes.